Es geht ja in diesem Jahr um die Königskindschaft von Christen. Ganz getreu dem Bibelwort aus 1. Johannes 3, aus dem ersten Brief Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Und in diesem Zusammenhang, dass wir Gottes Kinder sind, ist mir das Thema dieser Predigt eingefallen, nämlich Adel verpflichtet. Es ist kein Sprichwort, sondern ein Wahlspruch, habe ich mich informiert. Und zwar der Wahlspruch eines französischen Herzogsgeschlechtes. Und dieses Geschlecht bestand noch, als ich mich in diesem Buch schlau gemacht habe, wo ich es gefunden habe. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber ich finde den Spruch sehr schön. Kind Gottes sein ist absolut ein Vorrecht. Und ich möchte am Anfang nochmal betonen, wie es oft gelehrt wird, dass Kind Gottes und Geschöpf Gottes nicht dasselbe ist. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nicht natürlicherweise und von Haus aus Kinder Gottes. Kind Gottes wird man durch Geburt, wie wir im normalen Leben durch Geburt Kinder sind, Kinder werden, so ist es auch im geistlichen Bereich. Es ist an verschiedenen Stellen in der Bibel von dieser Wiedergeburt die Rede. Das zentrale Kapitel ist für mich das Gespräch von Jesus mit Nikodemus, mit diesem Schriftgelehrten, der eigentlich von Jesus Geheimnisse des Reiches Gottes erfahren will und einfach mit ihm ein theologisches Gespräch haben will. Und Jesus sagt, für ihn ganz vor den Kopf stoßend, wahrlich, ich sage euch, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Und dann geht es im Gespräch darum, wie das sein kann. Und der Schlüsselaussage darin ist, wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Eine etwas geheimnisvolle Aussage. Aber Wasser ist eigentlich, erinnert an die Taufe. Das ist das, was wir dazu tun können, dass wir Ja sagen zu Gott. Und Geist, das ist, was Gott dazu tut. Wenn wir ganz ehrlich zu Gott kommen und sagen, ich möchte, dass du mein Herr bist. Und das Ganze geht nur aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Dass er Mensch geworden ist, dass er für uns gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist. Das alles ist die Voraussetzung. Und das wird in diesem Kapitel Johannes 3 noch näher ausgeführt. Wer also das ganz in Anspruch nehmen will und sieht, dass er bis jetzt aus dem eigenen gelebt hat, sein eigener Herr war und der das nicht mehr will, weil er erfahren hat, wozu Jesus gekommen ist, wer dann ganz ehrlich zu Gott sagt, ich will dir gehören, sei du mein Herr, durch Jesus Christus, durch den Glauben, dass ich das alles für mich annehme, der darf merken, erfahren, dass Neues begonnen hat, dass er wiedergeboren ist. Man merkt das je nach Veranlagung, die wir haben, sicher ein Stück verschieden, aber man bekommt Anteil an den Eigenschaften Gottes. Frieden, Freude, Geborgenheit, Glauben, das Wissen, dass er wirklich der Herr ist. Gewissheit, vor allem auch Gewissheit. Ich bin Gottes Kind, ich bin Königskind. Das ist eine wunderbare Tatsache. Gott wünscht sich natürlich, dass das ganz viele Menschen erfahren. Und Er wünscht sich auch, dass diese Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind, ein gesundes Fundament bekommt. Und da gibt es natürlich, wir sind ja trotzdem noch Menschen mit unserer alten Natur. Es hat eine neue, durch die Wiedergeburt hat eine neue Natur begonnen. Aber es kommt jetzt darauf an, wer die Oberhand gewinnt. Und das ist unter Umständen ein Weg des Kampfes und ein Weg von Hindernissen, die überwunden werden müssen und wo auch das Wachstum eine Rolle spielt, wo Bereinigung der Vergangenheit wichtig ist, wenn man merkt, man muss Dinge aus der Vergangenheit in Ordnung bringen und wo auch es eine Rolle spielt, dass wir aus der Vergangenheit Schädigungen haben. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise seelische Schädigungen erfahren hat. Und Gott will da hineinkommen und Neues schaffen und in Ordnung bringen und heilen. In diesem Zusammenhang passt das sehr gut, was Birgit vor 14 Tagen gepredigt hat, das Bild von dem Haus, wo Jesus in jeden Raum kommen möchte. Auch in den Keller, auch in das Unbewusste und Unterbewusste und wo er einfach Einfluss bekommt und in Ordnung bringt, wo es nötig ist. Hilfen dabei sind natürlich die Gemeinschaft. Wir sind ja in eine Familie hineingeboren, Gemeinde. Hilfe ist die Tatsache, dass wir immer im Gespräch mit unserem Vater sein dürfen, dass wir ihn um alles bitten dürfen, dass wir ihn in alles hineinlassen dürfen. Hallesby, ein großer norwegischer Theologe, der ein Buch übers Beten geschrieben hat, der hat ganz einfach das Gebet definiert als die Tatsache, dass wir Jesus in alles hineinlassen können. Und so wünscht sich Gott, dass wir wirklich immer deutlicher, dass an uns immer deutlicher wird, dass wir Kinder des höchsten Königes sind, des höchsten Königs. Er ist der König der ganzen Welt. Und nun komme ich in drei Punkten auf die eigentlichen Verpflichtungen von dem Motto, unter dem Motto Adel verpflichtet. Der erste Punkt ist, was Gott sich wünscht im Zusammenhang mit unserem adligen Stand, den wir jetzt haben als Königskinder, dass wir informiert sind über den König und sein Reich. Es wäre eine Schande, wenn ein Adliger nicht wüsste, wie es um seine Vorfahren bestellt ist, vielleicht wann der Adel angefangen hat, das Adligsein, wenn er nicht genau wüsste, worüber der König herrscht, worüber der einzelne Adlige, was ihm gehört, worüber er herrscht, was sein Gebiet ist. Und wir sind ja Königskinder, höchster Adel, also ist es ganz, ganz wichtig, dass wir informiert sind, was es mit diesem König und seinem Reich auf sich hat. Die Urkunde sozusagen, in der Urkunde uns auskennen, und das ist sein Wort. Das beginnt bei den ersten Kapiteln des Alten Testaments, wo uns berichtet wird von der Schöpfung, wo alles in Ordnung war und wodurch die Trennung von Gott zustande gekommen ist, die Verführung durch die Schlange, die Übernahme der Herrschaft der Welt durch die Schlange, mit diesem Angebot, er werdet sein wie Gott, hat er ja dieses erste Paar auf seine Seite gezogen, die Schlange und wer hinter der Schlange stand. Und dieses Sein wollen wie Gott, das beherrscht die Welt bis zum heutigen Tag. Nur bei denen, die bewusst Königskinder sind, ist es anders und wird es mehr und mehr anders, je länger wir mit Gott, mit der Königsherrschaft Gottes leben. Und dann die ganze Geschichte des Volkes Israel, die uns ja in vielen Predigten auch beschäftigt hat. Wie Gott einzelne Menschen berufen hat, zuerst einmal, und die dann die Stammväter dieses Volkes Gottes wurden, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und die Urkunde des Bundes sind die 10 Gebote. Und der Segen, den Gott an das Halten dieser Gebote gebunden hat. Das Halten dieser Gebote bedeutet, hat er klar, gibt es klar an verschiedenen Stellen des Alten Testaments, dass wer sie hält, dass der unter dem Einfluss Gottes steht, in besonderer Weise unter seinem Segen. Und er wollte, dass das Volk unter seinem Segen lebt und gut leben kann. Und dann die ganze Geschichte, dass das nicht so gut gegangen ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Dass das Volk die Götzen ansprechender fand, dass Götzendienst stattfand. Die Rolle der Propheten, die da wichtig war. Und was auch nicht geholfen hat. Eine Geschichte von Treue und Untreue, wobei die Untreue mehr und mehr zugenommen hat. Und dann das Gericht Gottes, die Verbannung. Wir alle wissen in den Grundzügen sicher die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und dann der Einschnitt, der große Einschnitt mit der Menschwerdung Jesu, dass Jesus, in Jesus Gott, in seinem Erbarmen auf die Welt gekommen ist und Neues geschaffen hat. Das ist natürlich wichtig, das Thema der Predigt Jesu. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Herrschaft Gottes hat begonnen auf dieser Erde. Und die Einladung, das anzunehmen und glauben, zu glauben und durch den Glauben das Neue zu erfahren und Bürger dieses Reiches zu werden. Und seine Auferstehung, sein Tod, seine Auferstehung, das sind schließlich wieder der Kreis zu diesem Gespräch Jesu mit Nikodemus, die Bedingung für die Wiedergeburt. Petrus, er nennt die Wiedergeburt in seinem ersten Brief auch und sagt, geboren zu lebendiger Hoffnung. Wiedergeboren hat uns Gott in seiner Barmherzigkeit durch zu lebendiger Hoffnung, die wir haben dürfen. Und dann das Ganze, was das Neue Testament noch uns sagt über das Reich Gottes, dass es besteht, immer noch weiter besteht im Reich dieser Welt, dass Gott daran interessiert ist, dass es sich ausbreitet, dass das Böse aber auch zunehmen wird und dass die Welt nicht ewig besteht, auch das erfahren wir in dieser Urkunde des höchsten Königs, dass es zu einem Endkampf kommen wird, dass es zu viel Verfolgung kommen wird von den Bürgern des Reiches Gottes. Und dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Durch alle Schwierigkeiten hindurch, dass endgültig klar werden wird, wer Gott ist, wer der eigentliche Herrscher ist. Es ist eine ganz große Vielschichtigkeit im Wort Gottes, in der Bibel und ein großer Reichtum. Schon allein die verschiedenen Namen Gottes. Ich habe mich gefreut, dass heute dieses Lied über Gott heilig, heilig, heilig gesungen, dass ihr das gesungen habt. Und schon allein da sind zwei Namen enthalten. Ich habe gelesen, dass im Alten Testament mindestens 7 Namen für Gott da sind. Je nachdem, was in seinem Handeln vorherrschend ist. Und das ist nur ein Aspekt. Und je tiefer wir graben in diesem Wort, desto mehr erfahren wir und desto reicher kommt es uns vor. Und desto mehr wächst auch der Appetit, das Verlangen, noch mehr zu erfahren. Und ich finde es ganz toll, dass die Tatsachen, die wir erfahren über das Reich Gottes, über Gott und sein Reich, dass die so schön eingewickelt sind in so viel Geschehen, in Geschichte und Geschichten. Und das macht es einfach spannender. Der nächste Punkt, was Gott mit dem Adligsein sich wünscht, was Gott sich von seinen Kindern wünscht, ist, dass sie den Verhaltenskodex, den er gegeben hat, ernst nehmen. Da ist wieder der Beginn im Alten Testament, ganz eindeutig gegeben. Die 10 Gebote in 2. Mose 19 nachzulesen. Und wo Jesus ganz klar sagt, wo Gott ganz klar sagt, was sein Wunsch ist, warum er den Bund mit diesem Volk begonnen hat und warum er dieses Bundesgesetz gibt, nämlich sie sollen ein heiliges Volk sein, ein Volk der königlichen Priester, ein heiliges Volk. Und dieses erste Gebot natürlich, er ist der Gott, dem alle Ehre gebührt. Auch das haben wir heute schon im Lobpreis gehört. Und nicht nur dieses Gebot, Gott über alles zu lieben, keine Götzen zuzulassen, sondern ihn mit von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft zu lieben. Das hat auch im Alten Testament schon uns Menschen im Blick. Ich lese aus 3. Mose 19, wo zuerst betont wird, durch die Gottesliebe, die enge Verbindung mit Gott, das Heiligsein und dann das nächste Gebot steht auch schon im Alten Testament. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, zurechtweisen sollst du deinen Nächsten, dass du nicht seinethalben Sünde auf dich ladest. Du sollst dich nicht rächen, auch nicht deinen Volksgenossen etwas nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Im Neuen Testament wird das bestätigt, zum Beispiel in Markus 12, wo ein Schriftgelehrter Jesus fragt, was das höchste Gebot ist. Und Jesus antwortet, höre Israel, der Herr unser Gott ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken, aus deiner ganzen Kraft. Das zweite aber ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Und in den Briefen des Neuen Testamentes finden wir die Entfaltung dieser beiden Gebote, Gottesliebe, Nächstenliebe, einfach entfaltet. in vielfältiger Weise. Auch da wird erinnert, so wie Gott sein Volk daran erinnert, wie er es sich wünscht, im Zusammenhang mit der Gesetzgebung am Sinai. Auch das Neue Testament erinnert uns an vielen Stellen daran, wer wir sind. Zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 9 sagt der Schreiber, wir sind das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Und daraus ergeben sich Konsequenzen für das Leben, wie wir leben sollen. Das wird ganz konkret entfaltet an verschiedenen Stellen in den neutestamentlichen Briefen. Zum Beispiel in Epheserbrief. Es ist gut, wenn wir die Verse, die Kapitel, die Abschnitte, wo es darum geht, vielleicht auch nochmal selber lesen. Das ist Epheser 4, Vers 17 bis 32 und Kapitel 5, 1 bis 21, wo einfach ganz klar nochmal darauf hingewiesen sind, was sich für Königskinder nicht schickt. Zum Beispiel keine sexuelle Unordnung, keine Gewinnsucht, keine Habsucht, keine Lüge, kein Stehlen, keine Disziplinlosigkeit, Zuchtlosigkeit. Das alles passt nicht zu Königskindern. Und die Erinnerung daran, dass wir, weil wir Königskinder sind, im Licht leben. Die Welt hat mit der Finsternis zu tun, die Welt um uns, die Welt, die in der Gewalt des Bösen ist. Gott ist Licht und wir, die Wiedergeborenen, sind Kinder des Lichts. Das bedeutet einfach auch, dass das im Lichtleben mit Wachsein zu tun hat, mit Aufmerksamkeit, mit Erkennen auch von Dingen, die schieflaufen, bei uns, auch vielleicht in einer Gemeinde, von Lehren, die nicht in Ordnung sind. All das gehört auch zum Leben im Licht und zu dem Leben als Kinder des Lichts. Verhaltenskodex, der wichtig ist. Ich finde es ein bisschen spaßig, dass sogar von einer Kleiderordnung die Rede ist. In einem der Briefe, in Kolosser 3, sind wir aufgefordert, verschiedene Kleidungsstücke anzuziehen. Zum Beispiel Barmherzigkeit, Gütigkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Bei Licht betrachtet alles Eigenschaften, die Jesus uns schon vorgelebt hat. Und das sind die Eigenschaften Jesu auch. Man könnte jetzt fragen, und wie macht man das mit dem Anziehen? In allem, was mit Christsein zu tun hat, spielt der Wille eine ganz große Rolle. Es ist die Frage, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wenn wir denken, es geht alles von selbst, es entwickelt sich alles von selbst, dann sind wir falsch informiert. Es geht um das Wollen. Und dem Wollen geht oft die Verzweiflung voraus, dass wir merken, wir schaffen das gar nicht, diesen Verhaltenskodex so einzuhalten, wie er uns einfach vor Augen gestellt wird. Und es ist wichtig, dass wir einfach das unserem Herrn sagen und dass wir seine Kraft in Anspruch nehmen dürfen. Dass wir sagen, ich will das aber und ich nehme deine Hilfe in Anspruch, dass ich das leben kann. Und vor allem spielt auch das Vorbild Jesu eine ganz große Rolle. Je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, desto mehr wird seine Art uns, sein Charakter in uns wirksam. So wie wir es vielleicht manchmal gar nicht richtig merken. Immer wieder finden wir die Erinnerung daran in den Briefen des Neuen Testaments, dass wir nicht uns selbst gehören, dass wir Kinder des höchsten Königs sind, dass wir dem höchsten König verantwortlich sind, Adel verpflichtet. Das führt mich zum letzten Punkt, nach dem Punkt, dass Königskinder ein Fundament brauchen, auf dem sie gut wachsen können. Und nach dem Punkt, den ich behandelt habe, dass Königskinder Bescheid wissen um das Reich Gottes, um die Urkunde des Reiches, in dem sie leben. Dass sie verpflichtet sind, diesen Verhaltenskodex einzuhalten. Und dieser letzte Punkt ist, dass Gott, der König, will, dass Menschen verfügbar sind für sein Reich. Er setzt voraus, dass wir das ernst nehmen, wie Königskinder zu leben, und dass wir mit seiner Hilfe das auch schaffen, mehr und mehr. Und dass wir all das in die Tat umsetzen, jeden Tag, und auch unsere Arbeit für ihn tun, mit seiner Hilfe. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, sagt der Apostel in Kolosser 3. Und dass wir dankbar sind, all diese Dinge, wir dürfen ihn im Alltag erfahren, in unserem Handeln, in unserem Leben. Aber es gibt auch noch diesen Punkt, dass Gott sich wünscht, dass wir ihm uns zur Verfügung stellen für sein Reich, wenn er das will, dass er das darf. Ich habe eine Freundin, die hat zu ihm gesagt, ich verspreche dir, dass ich all das zu tun bereit bin, was du mir aufträgst, als vielleicht besondere Aufgaben. Und sie hat diese besondere Aufgabe bekommen. Nachdem sie in den Ruhestand ging, hat sie plötzlich das Volk Israel aufs Herz gelegt bekommen und nicht aus dem Sinn bekommen. Vor allem die Holocaust-Geschädigten. Und sie wusste überhaupt nicht, was sie machen soll, wie sie das alles machen soll. Und für Schritt hat sie erlebt, wie Gott sie geführt hat. Dass sie irgendjemand kennenlernte, der ihr einen Tipp gegeben hat, wo sie hingehen könnte. Und so ging das weiter. Immer eine weitere Tür ist aufgegangen. Bis dahin, dass sie dann in eine Gegend in Israel kam, wo ganz viele Holocaust-Geschädigte leben und die sie dann regelmäßig besucht hat, oft in Altenheimen, oft in großer Armut, und wunderbare Kontakte knüpfen konnte. Und auch nicht nur geistlich, sondern auch irdisch zum Teil helfen konnte. Es hat ein Pastor, in dessen Gemeinde ich einige Zeit war, mal gesagt, es kommt darauf an, dass jeder Christ sollte eigentlich, das Normale ist, jeder Christ sollte bereit sein, Gott seinen Dienst anzubieten. In diesem Sinn, wenn du mich in deinem Dienst, speziellen Dienst haben willst, dann bin ich bereit. Und das kann sein, dass es dann ganz anders läuft, im Beruf oder in der Karriere, dass Gott das Angebot wirklich in Anspruch nimmt. Und dass dadurch Segen entsteht, nach seinem Willen. Ich schließe mit einem ganz kurzen Rückblick oder einer kurzen Darlegung auf eine Frau, die auch bereit war, Gott sich ganz zur Verfügung zu stellen. Also, wie gesagt, das geht über das normale, tägliche Christsein insofern hinaus, als man einfach Gott sich für sein Reich ganz besonders zur Verfügung stellt. Das war eine Adlige in Schlesien, die einfach die Armen aufs Herz gelegt bekam. also es war ein Industriegebiet, wo sie aufgewachsen ist. Und es gab ganz viele arme Kinder, auch obdachlose Kinder. Und sie fing an mit Versorgung von diesen Kindern. Vor allem, als sie dann das Erbe bekam, von ihrem Vater ausgezahlt bekam, der ganzen Arbeit zuerst kritisch, aber dann zunehmend wohlwollend gegenüberstand. Und es hat sich so entwickelt, dass sie eine Arbeit ins Leben rief. Auch ganz viele Genossinnen hat sie bekommen. Es wurde eine Schwesternschaft, wo ganz viele Schwestern in kurzer Zeit zu ihr gestoßen sind und sich ebenso verpflichtet haben. Und es wurde eine Arbeit für Waisenkinder. Und zwar nach diesem Prinzip, wie es SOS-Kinderdörfer dann übernommen haben. Eine Mutter in einem Häuschen mit so 7, 8 Kindern, die da gemeinschaftlich leben. Und das war umstürzend neu, weil das Übliche damals Waisenhäuser waren natürlich, wenn nicht gar Straßenkinder. Und diese Waisenhäuser waren wie Gefängnisse. Da gab es schreckliche Erlebnisse, wie wir zum Teil aus der Literatur wissen. Diese Frau, viele von Ihnen haben auch vielleicht schon von ihr gehört, hieß Eva von Thiele Winkler. Und ihr Wahlspruch ist mir seit langem wichtig und das passt auch wieder zu dem Thema unseres Jahresmottos. Sie möchte kindlich abhängig sein von Gott und königlich unabhängig von Menschen. Sie hat es vorgelebt. Und wir sind eingeladen, das auch zu unserem Wahlspruch zu machen. Ich möchte noch beten. Herr, du großer König, den wir besungen haben als den, der herrscht, der ist, der war, der sein wird. Danke für das Vorrecht, dir zu gehören, deine Kinder geworden zu sein und als deine Kinder leben zu dürfen. Du kennst uns, jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wie uns das gelingt, dass es uns oft schwerfällt, dass wir uns aber auch freuen, dass du immer dabei bist, dass wir jederzeit Zutritt haben zu dir, weil du unser Vater bist, nicht nur der König, sondern der Vater. Und danke, dass du uns hilfst und dass du uns auch hilfst, heilig, zur Heiligkeit, zu deiner Heiligkeit Ja zu sagen und dir immer mehr zur Verfügung zu stehen. So segne du uns, dreieiniger Gott. Amen.